Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
Wir reden oft über Größe, selten über Wirkung. Sind große SAM-Plattformen tatsächlich überlegen? Oder entsteht echte Transparenz erst durch Nutzung spezialisierter Boutique-Anbieter? Und wann ist die Kombination aus beiden der eigentliche Schlüssel zum Erfolg? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Martin Jörg von Octosoft. Viel Spaß!
Herzlich willkommen in der Lizenzlage. Ich bin Holger Hoheisel. In der heutigen Folge geht es mal wieder um ein SAM-System. Und wenn man an SAM-Systeme denkt oder wenn man über SAM-Systeme spricht, dann denkt man automatisch an die großen Hersteller, die ja mittlerweile ganze Plattformen anbieten, die ja zum Teil sogar weit über das reine SAM-Thema hinausgehen. Neben diesen großen Herstellern gibt es aber auch durchaus sehr spannende Boutique-Anbieter. Und einer dieser Boutiquen ist die Octosoft AG aus der Schweiz. Die Octosoft AG bietet zum Beispiel die SAM-Tools an. Und heute bei mir in der Lizenzlage begrüße ich Martin Jörg. Martin ist Managing Partner und Co-Gründer der Octosoft AG. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, hallo Holger. Freue mich für den Podcast. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass Octosoft ein Schweizer Hersteller ist. Das könnt ihr einfach nicht verheimlichen, euren sehr, sehr schönen Slang, den ihr habt.
Das ist so, ja.
Martin, es ist zu befürchten, dass nicht alle unserer Hörer die Octosoft AG und auch die OctoSAM Tools kennen. Vielleicht starten wir mal in diese Folge, dass du mal so einen inhaltlichen Überblick gibst. Was sind das denn für Tools, die ihr anbietet?
Sehr gerne. Da würde ich gerne einen Schritt noch vielleicht etwas ausholen, und zwar beginnend noch in den Nullerjahren, als wir uns überlegten, also das waren eigentlich, zu Beginn waren das zwei Leute, wo ich einer davon bin, ein Tool zu bauen, wo es zu Beginn eigentlich überhaupt nicht um SAM ging, sondern darum, Transparenz zu schaffen in komplexen Umgebungen. Transparenz bezüglich dem vorhandenen Software, der vorhandenen Softwareprodukten, auch der Hardware. Und das erste Thema war, das hat auch mit unserem Hintergrund zu tun. Wir sind die beiden Väter, wo ich einer davon bin, sind Leute aus dem technischen Bereich, aus dem Infrastrukturbereich. Und ja, in Tat und Wahrheit ging es eigentlich darum, in einer Bankenwelt mit rund 100 Banken, das war die allererste initiale Idee für ein Tool, für den Bau eines eigenen Tools, etwas zu bauen, um den Wechsel auf eine neue Workplace-Version effizient gestalten zu können. Also es ging um so Dinge wie, welche Software ist wo installiert, dann später auch, welche wird benutzt, welche wird nicht benutzt. Und tatsächlich dann auch in einem weiteren Schritt auch darum, die Zielumgebung so quasi wie zu impfen, bezüglich welche Versionen, also von den Ursprungs, zum Beispiel wenn ein Quellsystem Adobe-Produkte oder Adobe Photoshop installiert habe, das gehabt hat, das auch auf dem Zielsystem zu installieren. Also da kommen wir her, und wir haben eigentlich dann erst nach ein paar Jahren festgestellt, dass wir eigentlich ausgesprochene Stärken haben, dass unsere Tools ausgesprochene Stärken haben, um auch zum Beispiel so Dinge aufzuzeigen wie Kosteneinsparungen im Thema Usage Metering, und so kamen wir eigentlich über diesen Umweg dann später erst zum Thema SAM.
Vielleicht um unsere Hörer mal abzuholen, also die Octosoft AG gibt es seit 2014, und davor warst du ja in leitender Funktion in zum Teil sehr großen Infrastrukturprojekten, gerade so in diesem Enterprise-Umfeld tätig. So wie ich das jetzt rausgehört habe, war das jetzt diese Beschreibung der Idee, so Discovery-Tool zu entwickeln, war dann im Rahmen dieser Projekttätigkeit gewesen, richtig?
Das ist korrekt, ja. Also in Tat und Wahrheit war es eigentlich so, dass da schon ein Stück weit auch mit viel Herzblut. Das war eigentlich die ersten Jahre, war das eigentlich ein Projekt, wo wir so quasi zu zweit die ersten Jahre mit viel Herzblut ein Software-Tool, neben eigentlich unserer eigentlichen Tätigkeit, wo wir auch richtig Geld verdienten, zu entwickeln, wo wir dann aber nach und nach richtig große Kunden auch gewannen. Und das Ganze in den ersten Jahren auch, ja, wirklich ohne ernsthaft, also sag mal, professionelles Marketing, professionelle Sales-Aktivitäten, das hat sich eigentlich so quasi die ersten Jahre in der Schweiz umgesprochen. Und wie du sagtest, 2014 haben wir die Octosoft AG gegründet, als wir merkten, dass wir uns voll auf das Thema auch konzentrieren können und das auch ein Markt ist für uns. Und die Entwicklung hat uns ja durchaus auch recht gegeben bisher. Das Ganze ist vom Hintergrund her nicht unwichtig bis in die heutige Zeit, weil wenn man sich, du hast ja erwähnt, die großen Tools anschaut, dann sind die eigentlich von der Herkunft her, sage ich jetzt mal, ich würde das jetzt denen zum Teil, also es ist jetzt keine Unterstellung, aber auch kein bei der Konzeption von einem SAM-Tool, klassisch, sage ich mal, geht es ja eigentlich um die Software-Lizenz-Management. Und das ist ja im Kern eigentlich eine Anlagebuchhaltung, Lizenzverwaltung. Das hat Vor- und Nachteile für verschiedene Themen. Und wir wiederum kommen aber eigentlich aus einer anderen Ecke, und zwar eben, ich habe es erwähnt, Transparenz. Und haben erst später, wie erwähnt, gemerkt, dass wir eigentlich ausgesprochene Fake, also dass unsere Tools ausgeprägte Fähigkeiten haben, um auch im SAM-Bereich Mehrwerte zu bieten. Ich mache ein Beispiel. Unsere Tools sind aufgrund, also die OctoSAM-Tools sind aufgrund auch unserem Enterprise, unserer Enterprise-Herkunft, sind sie so gebaut, dass sie auch in großen Umgebungen sehr rasch ausgebraucht werden können. Das ist bis heute ein großer Vorteil. Gerade wenn ich da eine Klammer öffnen darf beim Thema Oracle Java, wo wir, sag mal, ein USP haben, weil es ein wichtiges Thema ist, hat nach wie vor auch die nächsten Jahre, auch in sehr großen Umgebungen. Und zwar darum, weil die Firmen haben sich bei Oracle mehrjährige Verträge gekauft und haben aber eigentlich entschieden, also sich Zeit gekauft und haben eigentlich entschieden, aussteigen zu wollen und zu wechseln auf OpenJDK. Und wenn jetzt so eine Firma diesen Schritt machen will, dann wird sie von Oracle sehr genau, ja, ich sag mal, angeschaut, und gibt es da noch Java-Versionen, die kostenpflichtig sind. Und da hilft uns unsere Herkunft als Tool eigentlich eher so im Discovery-Bereich darum, weil die Scanner beispielsweise, die sind eigentlich, also die Daten, die Bestandsdaten, die stammen immer von eigenen Scannern, die eben dann auch niederschwellig ausgebracht werden können, was gerade bei diesem Thema sehr wichtig ist.
Damit unsere Hörer vielleicht nochmal einen kompletten Überblick über die OctoSAM-Tool-Familie bekommen. Also die Basis ist Discovery, und basierend darauf gibt es dann Spezialthemen wie Oracle Java-Identifikation. Habt ihr denn weitere Schwerpunkte oder weitere Ausprägungen davon, damit wir erstmal so einen kompletten Überblick über eure Toolfamilie bekommen?
Genau, sehr gerne. Also die Basis eigentlich all unsere Tools, das ist das Modul OctoSAM Inventory. Ich sage immer, das ist Zählen, Messen, Wiegen. Was ist da an Hardware, Software? Inwiefern wird Software benutzt, nicht benutzt? Dann gibt's darauf aufbauende Module. Da ist mal zu nennen ein ziemlich wirklich spezielles Modul namens Access Log. Das ist ein reines Microsoft-Thema, wo es darum geht, die Zugriffe auf Serverprodukte und auch auf Serverrollen aufzuzeigen, basierend auf einem Feature, ein Microsoft Windows Server Feature namens User Access Log, UAL genannt. Und das ist das zweite Thema. Das kann sehr spannend sein, je nachdem, wie man Serverprodukte lizenziert hat. Call per, also Stichwort Call per User oder per Device. Genau. Dann geht es weiter mit OctoSAM License, was dann eigentlich unser Modul ist zur Lizenzverwaltung, wo dann aufbauend auf Inventory ermöglicht wird, auch eben den kaufmännischen Aspekt der Softwarenutzung zu verwalten. Da gehört auch das Java Dashboard dazu. Das erlaubt auf eigentlich Tagesbasis die Lizenz-Compliance wirklich bis auf das einzelne Endsystem sicherzustellen und im Griff zu haben. Und als letztes Modul wäre dann noch zu nennen OctoSAM Monitor, was eigentlich ein Modul ist zur Überwachung von Concurrent License Netzwerk, also Lizenzservern oder auch genannt Netzwerklizenzmodell. Der bekannteste ist FlexLM, der wird eingesetzt zum Beispiel von Citrix, von SolidWorks, von vielen teuren Engineering Applications. Da haben wir auch ein Modul, wo wir die Lizenznutzung über die Zeit aufzeigen und dann man grafisch ausweisen kann, auch nach Monaten, nach Jahren, wann welches Modul wie stark ausgelastet war. Das sind so unsere vier Module, genau.
Ja, gerade das letzte ist natürlich ein sehr spannendes Thema, weil in der Tat sind das zum Teil sehr teure Systeme, die dort genutzt werden und die Unternehmen denken, naja, das ist ja Concurrence, günstiger kann ich es ja gar nicht bekommen. Aber da gibt es ja so viele Mechanismen, dass ich zum Beispiel dann auch Entwickler oder ganze Entwicklerteams zum Beispiel Lizenzen sichern und dann über diesen Weg fast in eine Named-User-Lizenzierung reinkommen, weil sie sich dann immer die Lizenzen reservieren und auf einmal sind diese Systeme noch teurer, als sie eh schon sind. Also dort mal ein Monitoring drauf zu haben, wie ist denn die Nutzung, wie ist denn auch die Flexibilität in der Nutzung, das kann schon ein sehr spannendes Thema sein.
Absolut, ich kann das nur unterstreichen. Was da noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass in den Firmen, wir haben ja auch wirklich große Konzerne, dass die Ansprechpersonen, dass die Leute, die sich mit diesen Themen befassen, die sind in ganz anderen Ecken zu Hause als, ich sag mal, die Verantwortlichen für die klassischen Commodity-Themen, Microsoft, Adobe und so weiter. Und das ist nicht immer ganz einfach, an die überhaupt ranzukommen. Von dem her, was aber gut ist, wir sehen eigentlich anhand unserer eigenen Daten, auf welchen Servern solche Lizenzserver betrieben werden und können dann den Kunden darauf ansprechen, ob er da mehr weiß und ob wir da mal auch durchaus demomäßig für ein paar Wochen diese Lizenzserver überwachen dürfen auf seinen eigenen Systemen. Genau. Also was ja übrigens auch noch, wenn ich das noch anmerken darf, also wir betrachten es allein als Vorteil, die OctoSAM-Tools laufen bis heute eigentlich ausschließlich on-prem. Man könnte meinen, was, die haben kein Cloud-Offering. Das ist aber mittlerweile Stichwort Datensouveränität und politische Großwetterlage ist das eigentlich eher zu einem Vorteil geworden. Wir hätten sonst sicher nicht mit die größten Polizeibehörden, zum Beispiel der Schweiz, als unsere Kunden und auch andere in dem Bereich exponierte Firmen, die würden nicht diese kritischen Informationen in die Cloud geben.
Also ganz spannendes Thema. Hätte man tatsächlich vor einem halben, dreiviertel Jahr nicht gedacht, dass wir mal über dieses Thema Datensouveränität so intensiv hier in Europa diskutieren. Umso wichtiger ist es, dass man dort auch immer noch mal weitere Alternativen hier hat. Eine Frage noch mal zu eurer Tool-Familie. Du hast ja beschrieben, ja, es sind unterschiedliche Rollen, die ihr anspricht in den Unternehmen. Jetzt kann es ja durchaus sein, dass ihr erst einmal startet, zum Beispiel mit dem Thema Java-Lizenzierung. Und die Rollen, die jetzt verantwortlich sind für diese ganzen Concurrent-Lizenzierungen, davon eurem System noch gar nichts wissen. Müssen denn die Unternehmen immer die komplette Landschaft kaufen oder können Sie einzelne Module erwerben, dass Sie zum Beispiel sagen, wir starten jetzt mal mit dem Thema Java, das interessiert uns jetzt und dann haben wir vielleicht später dann nochmal ein Projekt in diesem Engineering-Umfeld und nehmen dann das andere Modul dazu. Ist das möglich?
Genau, das ist eigentlich sogar der übliche Ansatz, wie wir neue Kunden onboarden und in Tat und Wahrheit, wie schon erwähnt, das Java-Thema ist nicht ausschließlich, aber in den meisten Fällen ist das der Grund, dass eine neue Firma, ein neuer Konzern oder ein weiterer Konzern sich mit unseren Tools beschäftigt. Und sehr oft ist es dann so, dass wir haben da mittlerweile verschiedene wirklich solche Fälle erlebt, dass eine Firma sieht, die haben ja das Java-Thema perfekt im Griff, dann jetzt muss ich meinen Job noch machen, weil man muss da wirklich sagen, das Tool oder kein Tool kann ja die Migration zu OpenJDK machen, das ist dann eigentlich der Hauptteil der Arbeit, aber die Basis sind halt valide Bestandsdaten. Und dann sehen die können ja auch Microsoft, die finden alle Oracle-Datenbanken, die können auch noch ganz viele weitere Themen. Lass uns doch das mal weit oder noch genauer anschauen und genau so sind wir die letzten 2-3 Jahre zu vielen neuen, auch sehr großen Kunden gekommen. Also da gibt's auch global tätige Konzerne, die von den ganz großen Tools sich verabschiedet haben und komplett auf Octoserum umgestellt haben, was uns natürlich schon auch stolz macht.
Auf jeden Fall. Du hast zum Beispiel ja die Schweizer Polizei erwähnt. Wie seid ihr denn auf dem deutschen Markt aufgestellt? Seid ihr jetzt eher fokussiert so auf schweizerische Kunden oder seid ihr jetzt aus eurer Sicht da schon auch internationaler unterwegs?
Das ist eigentlich ein Thema, was jetzt gerade sehr aktuell sehr wichtig ist. Und zwar darum, weil die Zeit einfach reif ist für, finde ich, auch nicht nur, so jetzt im ersten Schritt mal europäische Expansion. Das ist jetzt noch nicht unmittelbar damit verbunden, dass wir eine Geschäftsstelle in Deutschland eröffnen. Das kann aber mittelfristig ein Thema werden, wird es wahrscheinlich auch. Im Dachraum ist es so, dass wir da mehr und mehr mit Partnern arbeiten, in Österreich, in Deutschland vor allem aber auch. Und die uns auch, die machen meistens Java-Projekte und dann bringen sie auch Bestandskunden, also da werden dann neue Bestandskundenverhältnisse daraus, wobei der Partner typischerweise dann auch ein Reseller ist von unseren Tools. Okay. Was da vielleicht, wenn ich das noch anmerken darf, was da speziell ist, wenn man sich jetzt noch die Schweiz genauer anschaut, und was uns hilft, die Schweiz hat ja nur, ich meine, es ist ein kleines Land mit einer kleinen Bevölkerung, aber wir haben doch eine richtig große Anzahl großer Konzerne, die hier ihren Sitz haben oder zum Teil, das ist noch witzig, vielleicht nicht den Hauptsitz, aber es wird IT-mäßig wird beschafft über die Schweiz. Das hilft uns natürlich. Als nach wie vor kleine Firma ist dieses Legal-Thema nicht ganz, also ich sag mal so, nicht das Einfachste. Weil das für eine kleine Firma, die aus der Schweiz heraus oder auch aus einem anderen Land tätig ist, ist es nicht so ganz einfach, zum Beispiel mit einer amerikanischen Firma nach amerikanischem Recht Verträge abzuschließen. Da müssten wir eigentlich eine Legal Entity in den USA gründen.
Ja, man kann schon aus Europa raus Verträge mit Berichtsstand oder nach amerikanischem Recht abschließen, aber man weiß natürlich nie so genau, was auf einen zukommt. Und das Spannende ist ja noch, es ist ja gar nicht das US-Recht so das Entscheidende, sondern jeder Bundesstaat hat ja noch seine eigenen Ausprägungen. Da kommt es schon auch drauf an, wo sitzt denn der Kunde, in welchem Bundesstaat, welchen Regelungen man dann dort unterliegt. Das ist schon ein sehr spannendes Thema. Wir haben jetzt so angerissen das Thema Engineering. Wir haben über Java-Lizenzierung gesprochen. Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist das Thema SAM allgemein. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen beschreiben, was ihr dort bietet, weil du hast ja auch gesagt, ihr seid durchaus auch eine Alternative zu den großen Plattformen. Und ich kann das jetzt natürlich für diese Spezialgebiete nutzen. Ich kann ja aber als Unternehmen auch überlegen, gut, vielleicht nutze ich mal eine schlankere Lösung, weil mir vielleicht die großen Lösungen viel zu komplex und aufwendig sind. Aber da muss ich natürlich sicherstellen, dass diese SAM-Lösung auch für mich geeignet ist.
Genau. Da kommt uns eigentlich, denke ich, auch unsere Herkunft wieder entgegen. Und zwar insofern, die Zeiten sind ja allenthalben sehr dynamisch, auch in den Firmen, also eigentlich wie größer, wie dynamischer. Und da sehen wir halt auch aufgrund regem Austausch mit sehr erfahrenen SAM-Consultants aus verschiedenen Bereichen, dass es sehr anspruchsvoll ist, mit den großen Tools, quasi den Entwicklungen. Sag mal, wenn sich die Infrastruktur ständig ändert, weil jetzt eine neue Company dazukommt, eine andere geht weg, es gibt einen Carve-out, das sind alles sehr anspruchsvolle Themen. Das ist ja nicht immer per se gewährleistet, dass, ich sage jetzt mal, das zentrale Lizenzmanagement überhaupt jede wichtige Aktivität in dem Bereich mitkriegt. Was jetzt da eigentlich unsere Tools anders machen, ist eigentlich Folgendes, und zwar eben, weil es im Kern zu Beginn oder nach wie vor darum geht, sehr einfach und rasch Transparenz zu schaffen über das, was ist, was benutzt wird und das, was nicht ist, hat man eigentlich, ohne dass man viel dazu tun muss, ein aktuelles Bild, ein akkurates Bild auf die Bestandsdaten und kann dann auch quasi die richtigen Entscheidungen, also informierte Entscheidungen treffen. Im Kern geht es bei uns jetzt nicht, das war jetzt wie ganz zu Beginn so erwähnt, man kann das auch machen mit DrSum, eine Lizenzbilanz pflegen und anschreiben, aber das ist nicht das höchste Versprechen oder das was absolut im Zentrum steht. Es geht vielmehr darum, reaktiv zu prüfen, habe ich denn jetzt diese, machen wir mal ein Beispiel, 520 SQL Server Enterprise Edition Core Lizenzen oder Two Core Packs, bin ich da in der Nähe oder bin ich drüber oder drunter vom Konsum her? Und in Tat und Wahrheit haben wir da wirklich ausgeprägte Stärken. Wir denken, dass das gerade und sehen das auch bei unseren Konzernkunden, dass das wirklich sehr hilfreich ist, vor allem in den bewegten Zeiten, in denen wir sind.
Also ist vor allem auch deswegen hilfreich, weil aus verschiedenen Gründen wird ja auch immer wichtiger dieses Thema Durchleuchten von Schatten-IT. Und wenn man da natürlich ein ausgeprägtes Discovery hat, erkennt man dann im Zweifel auch Themen, die man vielleicht über die Prozesse noch gar nicht so im Blick hatte.
Absolut. Also das wird, ich kann da vielleicht, danke für den Steilpass, weil das ist tatsächlich ein Thema, was wir seit einem halben Jahr auch noch viel umfassender, spezifisch adressieren. Es geht da eigentlich vor allem darum, also jetzt, das ist im Bereich Windows ist es so, ganz kurz ein, zwei Sätze, etwas Technik, dass in der Vergangenheit war es so, dass du eigentlich Softwareprodukte als Administrator installieren musstest. Seit einigen Jahren hat sich das eigentlich sehr verbreitet, dass das gar nicht mehr zwingend notwendig ist und gerade im Entwicklerbereich auch nicht mehr der Standard. Also wenn man jetzt von so Tools redet wie Anaconda oder auch richtigen Entwicklertools oder auch zum Teil VPN-Lösungen, dann werden die als quasi im Benutzerkontext installiert, im App-Data, im User-App-Data-Verzeichnis. Und viele SAM-Tools und auch so klassische Inventory-Tools, die finden diese Applikation gar nicht. Nicht so bei uns, weil wir da eben gezielt das auch analysieren wo und auch die Pfade und mittlerweile auch ausweisen als per-User-installed, heißt es dann. Und das entspricht auch den Rückmeldungen der Kunden. Ein sehr wichtiges Thema, wenn du von Schatten-IT sprichst.
Ja, jetzt ist Transparenz basiert ja auf mehreren Komponenten. Die eine Komponente hast du beschrieben. Ich muss wissen, wo sich was befindet. Eine zweite Komponente von Transparenz ist aber auch, ich muss erkennen, um was es sich handelt. Und da sind wir ja bei dem ganzen SAM-Thema, sei es jetzt Discovery oder auch Lizenzmanagement, immer beim Thema Datenqualität. Mhm. Wie stellt ihr denn dieses Thema sicher, dass das, was gefunden wird über eure Systeme, dann auch richtig identifiziert werden kann von euren Kunden?
Das ist eigentlich eben auch zweistufig. Der eine Punkt, mal ganz zu Beginn, wo die Daten auch herkommen, dadurch, dass wir ausschließlich eigene Scanner verwenden, also wir haben quasi, wenn es um die Bestandsdaten geht, dann stammen die nie von Systemen wie SCCM oder Intune oder DSM, Ivanti oder so. Das heißt, es gibt keine Mapping-Tabelle, weil du weißt ja zum Teil nicht, was genau auf der Input-Seite dort angeliefert wird, was sich hinter einem Namen verbirgt. Das heißt, wir kennen eigentlich ganz genau die Bedeutung von den angelieferten Rohdaten. Also wir pflegen dann seit eigentlich Anbeginn einen eigenen Recognition-Katalog, der umfasst ca. 8000 Publisher und behafte mich bitte nicht, 20.000, 30.000 Produkte. Und der ist schon recht ziemlich umfassend, was da speziell ist, auch jetzt wieder Stichwort Transparenz bei DrSum. du siehst eigentlich immer auch direkt im Tool die Rohdaten. Also es ist nicht so wie bei anderen SAM-Tools, dass wir zwei Datenbanken haben, also quasi eine Datenbank bezüglich Inventar, wo du dann die Rohdaten hast und dann wird das normalisiert und wird in die SAM-Datenbank kopiert. Bei uns hast du immer alle Daten im Überblick. Und was jetzt, ich darf da glaube ich auch vorgreifen, was wir jetzt ja aktuell dran sind mit der Implementierung der Data Services, also der CCP-Datenkataloge, SKU und Product Use Rights Kataloge beschäftigt, im Sinne von einer zukünftigen Option, die man die Kunden buchen können, wenn sie auch weitergehende Informationen direkt in OctoSAM haben möchten bezüglich SKUs, bezüglich Product Use Rights. Dinge, die wir nicht haben heute und die wir auch nicht selber pflegen wollen. Wo wir uns eigentlich wirklich nochmal einen wichtigen, großen Schritt nach vorne versprechen.
Da bin ich auch sehr gespannt, wie ihr das umsetzt und wie das dann am Ende aussehen wird. Jetzt hast du ganz zu Beginn das Thema Kosten, auch Kostentransparenz und damit verbunden natürlich Kostensenkung auch angesprochen. Und in Verbindung mit dem Thema Kosten hat mir ja sehr schnell diese Schlagworte ITFM oder FinOps. Welchen Input könnt ihr für diese Themen denn leisten oder habt ihr das vielleicht sogar schon komplett integriert in eure Tool-Landschaft?
Also was wir nicht haben, ist ein Modul zur Steuerung von den ganzen Prozessen oder so. Es gibt keine Prozess-Workflow-Engine oder irgend sowas. Wir sind wirklich wir sind die Data Guys, wir sind an den Daten. Das ist unser Thema. Jetzt im Bereich zum Beispiel Microsoft Cloud haben wir eine sehr umfangreiche Schnittstelle in Richtung M365, die wahrscheinlich weitergeht als die meisten und dann auch sehr niederschwellig aufgezeigt werden kann, was genutzt wird, was nicht genutzt wird. Das ist das, was da ist. Eine ähnliche Schnittstelle haben wir auch in Richtung Adobe Cloud und weitere sind, also Creative Cloud, weitere sind geplant. Was man da dann machen kann, jetzt zum Beispiel bei Microsoft, sind auch so Analysen wie, zeig mir, welche Benutzer jetzt zwar M365 E5 nutzen, aber vielleicht keine Desktop-Versionen der Apps, wo dann quasi ein Downgrade auf eine Front-Worker-License, die ja plus minus Faktor 5 kostengünstiger sein kann, möglich ist und solche Themen. Sind alles sehr spannende Themen und ja, wir sind bestrebt, da auch ständig noch weitere Schritte nach vorne zu machen. Wo wir noch nicht unterwegs sind, ist im Bereich Azure Workloads. Also wenn es darum geht, Azure Server oder Cloud, allgemein Cloud Server zu inventarisieren, zu vermessen, dann geht das. Aber wir haben keine Schnittstelle zur Orchestrierung oder irgendwie sowas in die Richtung.
Ja, also ihr versteht euch dann als Inputgeber für zum Beispiel ITFM-Prozesse, dass ihr dort wichtige Inputs dann gebt, die dann im späteren Prozess dann weiterverarbeitet werden.
Korrekt. Was wir auch feststellen bei den größeren, ja eigentlich sogar bei den kleinen Kunden, Microsoft selber bringt ja auch mit dieser ganzen Power Automation Plattform ein Framework geschaffen, was recht niederschwellig Automatisierungen erlaubt und wir stellen wirklich verstärkt fest, dass Kunden sich sehr für unsere Daten interessieren und dann basierend auf diesen Daten dann irgendwelche Automatisierungen zu machen, zum Beispiel Server wieder herunterzufahren, die nicht verwendet werden, weil wir das sehen anhand von Last Successful Sign-In in Enter und so weiter.
Jetzt hast du beschrieben, dass ihr etliche Kunden aus dem Enterprise-Umfeld habt, was ja auch immer schön ist, wenn man das erwähnen kann, weil das ja dann auch ganz tolle Erfolge sind, weil da meistens die komplexesten Herausforderungen sind. Wir haben aber bei uns in der Hörerschaft auch Vertreter aus mittelständischen Unternehmen, die jetzt nicht ganz so groß sind, die nicht direkt zum Enterprise-Segment gehören. Bringen eure Systeme denn auch Nutzen für diese Zielgruppe oder sagt ihr, wir sind eher stark im Enterprise-Umfeld, je komplexer, umso höher ist unser Nutzen?
Das kann man eigentlich so nicht sagen. Also entscheidend ist immer der Use Case, der gerade auf dem Tisch liegt. Und das schon mehrmals zitierte Java-Thema ist halt eigentlich durchs Band weg bei allen Firmengrößen halt ein wichtiges Thema. Und ob jetzt die Firma 5.000, 1.000 oder 30.000 Mitarbeiter hat, die Software ist eigentlich in allen Fällen sehr rasch deployed. Wir reden da von einer Installation, die vielleicht 2 Stunden dauert auf dem Backend, sofern der Kunde das bereitgestellt hat, entsprechend den Anforderungen, inklusive Instruktion, was der Kunde machen muss, damit die Scanner dann ausgerollt werden können. Und ob jetzt diese Firma wirklich riesengroß ist oder eher klein, das spielt im Kern nicht wirklich eine Rolle. Wir haben auch, also unsere Kunden sind in der Größe von 1.000 Mitarbeiter bis 40.000, 50.000 und eigentlich alle Branchen, angefangen bei Finanzindustrie, Behörden haben wir viele Kunden, auch Schulen, Hochschulen, Industrie, Dienstleistung natürlich, durchs Band weg, eigentlich, es gibt eigentlich keine Branche, es gibt keine Stärke in einer bestimmten Branche und eine Schwäche in einer anderen.
Ja, das ist ja auch naheliegend. Also wir kriegen das auch mit in den Projekten. Wenn man am Anfang von so einem Projekt steht, sagen die meisten Unternehmen, ja, bei uns ist ja irgendwie alles ganz besonders und speziell. Wenn man das dann mal aber analysiert, dann hat man doch eine sehr, sehr große Schnittmenge und nur Spezialfälle hängen ja dann von der Branche ab, wie zum Beispiel diese verstärkte Nutzung von Concurrent. Die hatten wir ja eher in der Industrie, weniger im Finanzwesen. Aber der Kern ist ja doch oft sehr identisch.
So ist das. Es sind eher andere Faktoren, die dann relevant sind, je nachdem, wie aufwendig das Projekt wird. Wenn ich habe einfach eine andere Situation, wenn jetzt der IT-Provider quasi in Indien sitzt und für jede, ich sage jetzt das etwas überspitzt, für jede Schraube ein Change Request benötigt, als wenn die IT in-house sitzt und unsere Ansprechpartner direkten Durchgriff haben, dann geht es einfach auch zackig vorwärts häufig.
Jetzt ist es schon in normalen Zeiten nicht ganz so einfach, so Zukunftsszenarien abzubilden. Jetzt sind wir in Gefühl zumindest in deutlich dynamischeren Zeiten angekommen. Dennoch mal so eine Prognose von dir. Was schätzt du denn, wo wird sich denn das Thema Software Asset Management, wo wird sich denn der Markt für Software Asset Management Systeme dann hin entwickeln?
Ich finde schön, dass du nach wie vor Software Asset Management und nicht ITAM nennst als Oberbegriff, weil man hat den Eindruck, dass zum Teil sind es auch Schlagworte, die da zum Teil so auch von der Branche verbreitet werden. Wir glauben, dass das Thema bleibt wichtig und es wird auch nicht, also auch längerfristig, es wird sich weiter verändern. Cloud bleibt wichtig, aber auch On-Prem bleibt wichtig. Und wie vorhin schon erwähnt, die Datensouveränität in diesen bewegten Zeiten, wo man eigentlich ständig mit den verrücktesten Überraschungen rechnen muss, das ist weder noch ein wichtigeres Thema. Da schauen wir sehr stark drauf.
Ja, es ist ganz, ganz spannend, dass du das ansprichst, dass ich nicht den Begriff ITAM verwende. Wir haben mal eine Folge in der Lizenzlage aufgenommen, wo wir mal differenziert haben, was ist denn der Unterschied zwischen Software-Lizenzmanagement und Software-Asset-Management? Und ITAM ist ja quasi dann nochmal eine Ausbaustufe breiter. Und wenn wir aber in die Unternehmen reingucken, ist die Welt so heterogen. Die einen haben tatsächlich noch gar nichts, die anderen sind eher im Bereich Lizenzmanagement unterwegs, die Dritten orientieren sich Richtung Software Asset Management, was ja deutlich prozessorientierter auch ist. Und dann gibt es natürlich einige, die schon so weit sind, ein gesamtes ITAM zu machen, aber die sind aus unserer Erfahrung eher weniger. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man die Kunden mitnimmt und nicht mit diesen Themen dann überfrachtet, nur weil es jetzt gerade ganz nette Schlagworte sind.
Ja, das sehe ich genauso. Also im klassischen IT Asset Management hast du ja eigentlich im Kern eine CMDB, wo du eigentlich modellierst, wie die Welt aussehen sollte. Und gerade in diesen bewegten Zeiten ist es extrem schwierig, dass man die hoffentlich sauber definierten Prozesse, dass die dann auch wirklich eingehalten werden. Wir sehen das eigentlich durchs Band bei fast allen Kunden, die CMDBs selber betreiben, zum Beispiel von ServiceNow. Und da ist es so, dass OctoSelm ergänzend ein sehr wichtiges Werkzeug ist, die Datenqualität hochzuhalten oder noch zu verbessern, weil mit OctoSelm hast du eigentlich ein Bild mit unserem quasi Discovery. Mit unserem Discovery hast du ein Bild, wie die Welt wirklich ist. In der CMDB hast du sie modelliert und dann durch intelligente Abgleichprozesse siehst du quasi, was auf beiden Seiten mit der anderen Seite nicht übereinstimmt, über unsere Schnittstelle, was eigentlich extrem hilfreich ist, die Datenqualität hochzuhalten oder respektive sie noch zu verbessern.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Also das zeigt auch die Unterschiedlichkeit in der Reife, in der Entwicklung der Unternehmen. Also nicht jedes Unternehmen hat eine CMDB oder CMS. Die eine haben, weiß man auch nie so genau, wie vollständig ist die denn. Und selbst wenn die vollständig sind, kann man auch nicht immer, je nachdem wie die aufgesetzt sind, die Informationen dann auch für Software Asset Management oder Lizenzmanagement nutzen. Und wenn man dann noch das ganze Thema SaaS mit dazu nimmt, dann wird es noch komplexer. Also auch dort ist die Welt sehr, sehr heterogen und jede Entwicklung, die dort, jeden Schritt, wo die Kunden, die Unternehmen dort einen Schritt weiterkommen, ist natürlich ein guter Schritt, weil das weiter die Transparenz erhöht.
Absolut. Und du hast jetzt noch ein Stichwort erwähnt, SaaS, da ist ja dann auch FinOps nicht weit, was wir da immer sagen, obwohl wir selber Toolhersteller sind, glaubt nicht so viel den Prospekten der Toolhersteller, weil was am Ende immer notwendig ist bei jedem Tool sind einfach Leute mit dem benötigten Know-how. Ich meine, was nützt dir das schönste Tool, wenn du eine Lampe hast, die grün oder auch rot ist und du weißt nicht, wie das zustande gekommen ist, dann bist du eigentlich auch im Ungewissen. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass man das dem Kunden wirklich auch klar macht. Was nicht immer, wo man allerdings auch nicht immer auf große Begeisterung stößt, muss ich auch sagen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr die Lizenzlage abonniert, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Ansonsten freuen wir uns auch über jedes Feedback von euch. Teilt uns eure Themen mit, teilt uns mit, was wir besser machen können. Sagt uns, wenn ihr vielleicht selbst bei der Lizenzlage einmal mein Gast sein wollt. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback. Ihr erreicht uns unter lizenzlage@ccpsoft.de. Martin, zum Schluss jeder Folge frage ich meine Gäste immer noch nach einem Tipp, was willst du unseren Hörerinnen, unseren Hörern mitgeben? Was ist dir wichtig?
Ich würd gerne einen Klassiker anbringen, den wir auch nicht, also aus dem Bereich Software Asset Management, Lizenzverwaltung. Man sollte sich nicht zu viel vornehmen und sich nach dem 80-20-Prinzip zuerst auf die richtig großen Positionen, also wir sagen immer, kümmere dich um die Vendoren, wo am meisten Geld dran hängt. Dann hast du eine Chance, dass es funktionieren wird und nimm dir nicht das Ziel vor, alle Vendoren perfekt managen zu können, weil das wirst du nicht schaffen. Das ist so das, was wir eigentlich über all die Jahre immer wieder sehen.
Wir sind ja jetzt kurz vorm Jahreswechsel, wo man sich ja grundsätzlich immer sehr viel vornimmt fürs neue Jahr. Von daher war deine Aussage nicht nur bezogen auf Software Asset Management, hat fast schon philosophischen Charakter, weil man stellt auch im täglichen Leben fest, alles, was man sich vornimmt, ist dann spätestens Ende Februar wieder verflogen. Von daher wirklich ein sehr, sehr schöner Hinweis. Vielen Dank, Martin, für das spannende Gespräch. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der eine oder die andere Hörerin jetzt auch neugierig geworden ist, mal euch näher kennenzulernen, auch vielleicht mal Dinge auszuprobieren. Würde mich sehr freuen, wenn diese Impulse dann auch auf fruchtbaren Boden stößen.
Ja, vielen Dank in deine Richtung. Ich gebe das den Dank gerne zurück. War eine spannende Diskussion und hat mir Spaß gemacht. Ich finde auch die ganze Serie sehr toll und Respekt an der Stelle für die Lizenzlage.
Vielen Dank. Und mir bleibt nur noch, mich von dir, Martin, zu verabschieden und natürlich auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge der Lizenzlage wieder reinhört. Vielen Dank und liebe Grüße aus Marburg. Tschüss.
Tschüss. Danke.
Zum Abschluss das Wichtigste aus dieser Folge. Es ist ratsam, SAM-Themen lieber klein und fokussiert zu bearbeiten, als sich in der Vielfalt von Aufgaben zu verlieren.
Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.